Ich habe etwas mitgebracht. Kennt das jemand? Taschenmesser, aber ein besonderes Taschenmesser. Schweizer Taschenmesser. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich habe auch noch eine Folie mitgebracht vom letzten Sonntag. Die dürft ihr mal laden. Letzten Sonntag habe ich ja angefangen, über den Römerbrief zu predigen. Und das war irgendwie fies, ne, das Thema. Also stellt euch mal vor, bei diesem Thema Hoffnung trotz schonungsloser Diagnose, ich hätte das Hoffnung weggelassen und die Tür zugelassen. Wir würden da sitzen in so einem Warteraum und alles wäre düster und grau und trostlos. Wäre nicht schön, das Bild, oder? Schonungslose Diagnose, Tür zu, kein Licht, alle sind irgendwie wie mit Asche bedeckt, ziemlich trostlos. Und so war dann auch die Botschaft aus dem Römerbrief. In den ersten drei Kapiteln war, dass kein Mensch gerecht vor Gott wird. Das Thema Gerechtigkeit, gerecht, wird uns heute nochmal begegnen. Und ja, es kam jemand und sagte, das war echt herausfordernd, diese Folie, dass es prinzipiell keinen Unterschied zwischen dir, mir und einem Schwerverbrecher gibt. Was? Es gibt keinen Unterschied zwischen dir und einem Schwerverbrecher? Ja, in Bezug auf diese Diagnose des Apostels, ja. Wir gucken uns das heute noch ein bisschen weiter an und zum Glück, vielleicht erinnern sich manche daran, kam dann am Ende der Predigt Celina nochmal nach vorne und hat uns aus Römer 3 Verse gelesen, 21 bis 24. Und wir hatten ja auch schon die Lesung letztes Mal, die du uns gerade vorgelesen hast, aus Römer 1 gehört. Es gibt auch in diesen eher sehr harten Kapiteln auch gute Worte, die uns schon auf den richtigen Weg weisen. Weg ist ein gutes Stichwort. Ich weiß nicht, ob ja. Nee, das ist einer zu viel. Was? Eigentlich müsste hier, das müsste kommen. Ich will euch den Luther heute nochmal nahe bringen. Kennt ihr die Geschichte von Luther und seinem Weg nach Stottenheim? Es ist eine Geschichte, die nicht nur für Luther entscheidend war, sondern für uns alle eine entscheidende Wende gebracht hat. Ein Wendepunkt in seinem Leben, wo er als Student, 21 Jahre alt, auf dem Weg nach Hause war. Er war Jurastudent, wollte nach Mansfeld in der Nähe von Erfurt. Und da schlug ein Blitz direkt in seiner Nähe ein und warf ihn zu Boden. Okay, das ist das, was die KI dann daraus macht, ne? Sieht fast so aus, als hätte der Blitz ihn auch hinten irgendwo getroffen. Aber ich fand das nochmal interessant. Auch heute werden wir ein bisschen uns den Luther nochmal anschauen. Denn dieser Blitzeinschlag direkt in seiner Nähe löst etwas aus, was entscheidend auch dafür ist, dass wir heute als freie evangelische Christen unseren Glauben so leben und haben, wie wir ihn haben. Dieses Gewitter damals war in dem Mittelalter vielleicht mehr wie heute der Ausdruck des Zornes Gottes für Luther. Und Zorn Gottes, das war ein Thema, das mit Luther eh mitging. Er hatte ohnehin Angst vor Gott. Er hatte Angst, ob er denn vor diesem Gott bestehen könnte. Die Frage nach dem Heil, also ob die Beziehung zu Gott und ob der Vater im Himmel, nein, Vater hätte er ihn wahrscheinlich nicht genannt, ob Gott ihm denn vergibt und er einmal ankommen kann, das war etwas, was ihn umtrieb, richtig umtrieb. Da hatte er Angst und so legte er nach diesem Blitzeinschlag ein Gelübde ab. Ich will Mönch werden. Und die Folge war, dass sein Vater mit ihm brach. Denn der hatte eher die Karriere eines guten Juristen für seinen Sohn im Sinn. 2 Wochen später klopfte Luther im Augustinerkloster in Erfurt an. Und jetzt versucht er, dafür sind ja Klöster eigentlich immer da, vielleicht auch heute noch, damals auf jeden Fall, versucht er mit seinen guten Taten, mit seinem Tun, Gott zu gefallen und Gott gnädig zu stimmen. Denn genau darum geht's bei dieser Frage nach dem Heil, nach der Gerechtigkeit, auch der Rechtfertigung. Können wir Menschen Gott gnädig stimmen? Können wir darauf hoffen, dass Gott uns einmal gnädig ist, wenn wir vor ihm stehen? Aber es nutzte alles nichts. Im Herzen blieb dieser Luther ein armer Wurm, ein armer Kerl. Er hatte weiter Angst. Gott war und blieb ihm ein unbarmherziger Richter. Und die Folge dessen wäre gewesen, irgendwie sind mir die Folien durcheinander gekommen, ist nicht schlimm, dass ihr das nicht genau sehen könnt, ne? Das war so die Vorstellung im Mittelalter. die Hölle, wo die, die nicht in den Himmel kommen, dann von vielen kleinen Teufelchen gepiekst werden. Und auch wenn ihr nicht alle Details sehen könnt, glaube, dass ihr mit diesem Bild durchaus was anfangen könnt. Das war die Angst der Menschen damals in dieser Zeit, denn es wurde den Menschen auch so erzählt. Ich erinnere mich an den Luther-Film mit Josef Finnes als Luther. Da gibt sie Hannah, eine Frau, die ein behindertes Kind hat, ihre Tochter Grete. Und als der Ablassprediger Johann Tetzel in die Stadt kommt, kratzt sie alles zusammen, was sie an Geld hat. Sie ist eh arm, also das ist bitter. Und Luther findet das auch bitter, wenn er das beobachtet, um jetzt einen Ablassbrief zu kaufen, damit ihre Tochter Gretel, das behinderte Kind, einmal in den Himmel kommt. Tetzel predigte die Hölle. Er predigte davon, dass wenn man diesen Ablassbrief nicht kauft, möglicherweise man in die Hölle kommt. Nein, sicher in die Hölle kommt. Das war das, was die Menschen damals hörten. Selber lesen in der Bibel konnten sie nicht. Nur ganz Ausgewählte konnten das. Die deutsche Bibelübersetzer oder die zig Bibeln, die wir heute haben, ein Traum wäre das gewesen. Hannah gibt ihr schon weniges Geld auch noch, um Grete zu retten. Und Luther war empört. Sicherlich ein wichtiger Punkt, warum er dann die 95 Thesen an die Tür geschlagen hat später. Hölle. Müssen wir da heute eigentlich noch drüber reden? Sicherlich nicht so wie Tetzel. Aber in der Bibel ist die Hölle, und sie ist ein Bild für mich für die ewige Gottesferne, eine Realität. Das Leben geht am Ende zweifach aus. Für die einen zum Heil, für die einen zu ihrem Schöpfer, zu Gott. Da ist die Bibel ganz klar, da ist Jesus ganz klar auch gewesen. Und für die anderen nicht zu Gott. Und ich mache mir gar nicht ein Bild davon, wie das in der Hölle mal ist, ob da Teufelchen und Feuer sind und dich pieksen. Ich glaube, alleine zu wissen, dass ich hätte jetzt bei Gott, bei meinem himmlischen Vater sein können, geborgen in seiner Liebe und da nie hinkommen werde, das ist Hölle schon genug. Das ist schrecklich. Ein Ort ewiger Gottesferne für die, die eigentlich auf seine Gegenwart hingeschaffen worden sind. Und nebenher, wenn ich über Hölle nachdenke, denke ich manchmal, da muss gar nicht erst noch was kommen, wenn ich in unsere Welt schaue, dann haben wir an vielen Stellen schon die Hölle auf Erden. Berechtigte Frage also, wie kann das alles gut werden? Und ganz bewusst der Regenbogen, ein riesiger Regenbogen, ein doppelter sogar, als Zeichen des Bundes Gottes damals mit Noah und heute der Blick auf den Bund, den Gott geschenkt hat uns. Und die Frage ist doch berechtigt, wenn das alles so ist, dass man auch nicht bei Gott ankommen kann, dann ist das doch die Frage, wie kann das gut werden mit dem Elend in dieser Welt? Wie kann das gut werden mit meinen inneren Kämpfen? Wie kann das gut werden mit der Selbstanklage, die ich auch bei Christen immer wieder in Gesprächen höre? Mit dem Druck, mit dem sich selber nicht vergeben können und vielem mehr. Wie kann das gut werden mit der Angst vor Gott? Mit der Angst vor Allah? Mit der Angst vor allen möglichen Mächten, Göttern und Götzen, die Menschen sich so gebaut haben? Wie kann das gut werden? Wir gucken in einen entscheidenden Text und ich lese ihn aus der Basisbibelübersetzung, Römer 3 ist das, Vers 21 bis 24. Ich werde also Kapitel 3 und 4 heute weitestgehend mit euch betrachten, aber nicht immer alles lesen. Wie immer gilt, dass ich mich total freue und euch empfehle, selber nochmal zu Hause in Ruhe nachzulesen. Römer 3, Vers 21. Aber jetzt ist Gottes Gerechtigkeit offenbar geworden, und zwar unabhängig vom Gesetz. Das bezeugen das Gesetz und die Propheten. Es ist der Glaube an Jesus Christus, der uns die Gerechtigkeit Gottes zugänglich macht. Der Weg zu ihr steht allen Glaubenden offen. Denn in dieser Hinsicht gibt es keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben keinen Anteil mehr an der Herrlichkeit Gottes. Sie verdanken es also allein seiner Gnade, dass sie von Gott als gerecht angenommen werden. Er schenkt es ihnen aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Entscheidender Text. Und es ist ein wichtiger Text. Und da komme ich nochmal auf dieses Messer zu. Wenn ich das in der Hand halte und benutze, dann ist das manchmal ganz schön fummelig und manchmal merke ich auch, wie mir die Fingernägel abbrechen, wenn ich nicht häufig mal das wieder geölt und gereinigt habe. Merkt ihr was? Wenn man mit so einem Messer, mit so einem Multitool arbeitet, sind alle Hände irgendwie beschäftigt, ne? Und so, glaube ich, ist das manchmal mit uns Christen. Wir sind so verstrickt darin, mit unseren Tools, mit unseren Möglichkeiten irgendwie Gott zu dienen und Gott gefallen zu wollen, irgendwas für ihn zu tun, dass wir dieses Messer in der Hand haben. Und was passiert dann? Probiert es mal aus. Könnt ihr die Hände so öffnen und empfangen, wenn ihr ständig nur etwas festhaltet, was auch immer? Habe ich das Messer, habe ich diese ganzen religiösen Regeln, die auch in unseren Gemeinden manchmal mir begegnen, habe ich die gerade im Blick und im Sinn, dann habe ich keine Hand frei dafür, dann sind meine Hände nicht frei, von Gott zu empfangen, was wir gerade in diesem Text gehört haben. Das Geschenk, das Gott für uns hat. Wie können wir uns denn beschenken lassen, wie es in Römer 3, Vers 24 heißt, ganz unverdient, wenn wir eigentlich ganz anders unterwegs sind. Nicht empfangend, sondern nur dienend, nur arbeitend. Probiert es mal aus, probiert es auch heute am Ende des Gottesdienstes mal aus. Haltet doch mal die Hände auf, wenn ich euch nachher segne. Und vergesst dieses Bild nicht, wenn es um meine Gnade, wenn es um mein Heil geht, wenn es darum geht, als Christ zu leben, dann sind die offenen Hände etwas Entscheidendes. Und wir gucken uns das nochmal bisschen genauer an, aber ein Gedanke ist jetzt schon mal ganz wichtig. Es geht heute um die Rechtfertigung allein aus Glauben. Glauben, wisst ihr, vom Wort her im Griechischen ist ein Wort, wo es um Vertrauen geht. Es geht also um die Frage, wie wir durch Vertrauen mit Gott ins Reine kommen. Rechtfertigung, komischer Begriff, ne? An was denkt wohl heute ein heutiger Mensch, wenn er das Wort Rechtfertigung hört? Rechtfertigen ist in der Regel, wenn ich Mist gebaut habe und mich einer erwischt, dann rechtfertige ich mich oft noch für den Mist. Ne? Rechtfertigung. Ich rechtfertige mein Tun und Handeln. Hier ist was ganz anderes gemeint. Es ist ein ganz zentraler Begriff, den man auch erklären muss, auch heute, aus der guten Nachricht, aus dem Evangelium. Und ich habe es mal versucht, in eigene Worte zu fassen. Was heißt denn Rechtfertigung im biblischen Sinne? Es heißt, dass Gott dich nicht mehr verurteilt, sondern dir vergibt. Du musst dich nicht mehr rausreden. Du musst dich nicht mehr schämen. Du musst dich nicht mehr mit vielen Worten erklären, sondern es ist vergeben. Gott sagt Ja zu dir, bevor und ohne, dass du beweisen kannst, dass du es verdient hast. Mensch, dieser Satz, da kommt meine eigene Geschichte hoch. Ich musste 34 Jahre alt werden. Ich wusste immer durch mein christliches Elternhaus, dass es einen Gott gibt. Und folglich wusste ich auch, wenn es den gibt, muss ich irgendwie mit dem ins Reine kommen. Aber die Prägung war so stark, dass ich immer gedacht habe, ich muss, bevor ich jetzt mich taufen lassen kann, bevor ich in einer Gemeinde Mitglied werden kann, erst dieses tun und jenes lassen. Aber da war so viel, was ich nicht so einfach lassen konnte. Da waren so viele nicht so tolle Sachen in meinem Leben. Und ja, ihr wisst das, dass ich in einer sehr gesetzlichen Gemeinde bei den Sieben-Tags-Adventisten, damals nicht alle Sieben-Tags-Adventisten sind so gesetzlich, keine Angst, dass ich aufgewachsen bin in dieser gesetzlichen Gemeinde, wo ich, wenn ich am Samstag nicht in der Schule war, 6 Tage Woche Schule, fürchterlich, oder? Ich war befreit, weil am Sabbat war ich im Gottesdienst am Samstag. Und wenn die anderen fragten, warum bist du nicht in der Schule, dann habe ich gesagt, weil ich 7-Tags-Adventist bin. Ja, was ist das denn? Ja, wir halten den Sabbat, wir essen kein Schweinefleisch, wir rauchen nicht, wir trinken nicht, bam, 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 bam. Und irgendwann dann kam mal Jesus vor. Merkt ihr, was da schief geworden ist? Und dann habe ich das kapiert. Habe kapiert, dass ich zu Jesus so kommen kann, wie ich bin, wie wir es oft so schön singen. Ich weiß noch, wie der Stuhl gebibbert hat unter mir, da im Gottesdienst, wo ich gerade über Vergebung etwas hörte. Und wie ich innerlich zerrissen war, weil ich endlich kapiert habe, Du kannst so kommen, wie du bist. Du kannst jetzt ewig noch rennen und ewig tun und ewig lassen und versuchen, besser zu werden. Das wird ein ewiger Dauerlauf. Oder du kannst endlich mit Jesus ganze Sache machen. Gott sagt ja zu dir, Detlef, bevor und ohne, dass du beweisen kannst, dass du es verdient hast. Und wenn ich ehrlich bin, auch danach habe ich es nicht beweisen können, dass ich es verdient habe. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Und entschuldigt, mir begegnen diese Denkweisen auch oft in FEGs. Ich war erschrocken, weil ich dachte, in der FEG ist doch alles anders. Und dann erlebte ich es, dass dieses Denken auch in FEGs manchmal vorkommt. Ich erinnere mich an zwei Jugendliche aus einer sehr frommen Familie in einer Gemeinde, die eigentlich da standen und sich fragten, ja, soll ich das mit Jesus festmachen? Soll ich mich taufen lassen? Und im Gespräch merkte ich, wie der Gedanke bei ihnen siegte, es doch lieber nicht zu tun, weil dann müssten sie alles Mögliche lassen und tun. Und wie oft habe ich es erlebt, diese Rederei, ja, du willst dich taufen lassen? Ja, lebst du denn auch schon mit Jesus? Wie oft habe ich das gehört, dass man sich erst beweisen muss? In einer Gemeinde erlebte ich, dass man, bevor man sich taufen lassen musste, erst mal zeigen musste, dass man es ernst meint. Mitglied konnte man schon eher werden. Bei der anderen war es umgekehrt. Mitglied konnte man schon werden, ohne dass man sich gleich taufen lasste. Es ist die verrücktesten Sachen. In der einen Gemeinde war verpönt zu rauchen, in der anderen Gemeinde war verpönt zu trinken, in der dritten war es verpönt, beides zu tun, und jeder, der es so getan hat, war entsprechend schräg angeguckt, denn als Christ tut man doch sowas nicht. Gesetzlichkeit ist leider nichts, was nur bei anderen geschieht, es geschieht auch mitten in unseren Gemeinden, in den FEGs. Nochmal weiter, nicht deine Fehler und Sünden entscheiden, sondern der Neuanfang, den Gott dir schenkt. Ganz wichtig, der Neuanfang ist ein Geschenk und nicht deine Leistung. Es ist nur ein Ja dazu. Fertig. Du musst nichts mehr beweisen. Gott sagt Ja zu deiner Existenz. Du bist bedingungslos geliebt, obwohl du so viele Dinge noch nicht auf die Reihe kriegst und wahrscheinlich weiter auch nicht auf die Reihe kriegen wirst. Das ist die Rechtfertigung. Ein zutiefst theologischer Begriff und zutiefst ein lebensnaher Begriff. Buchstabier diese Worte nochmal für dich durch. Und auch das Wort Gerechtigkeit taucht hier im Römerbrief auf. Es ist ein wichtiger theologischer Begriff. Und das Interessante ist, dass Gott für unsere Gerechtigkeit sorgt. Denn Gerechtigkeit ist in der Bibel im Alten wie im Neuen Testament ein Beziehungsbegriff. Dass da einer für die Gemeinschaft alles tut, damit die Beziehung gelingt. Gott tut alles, damit das, was eigentlich gedacht war, nämlich dass du sein Geschöpf bist und auf die Gegenwart Gottes hin angelegt ist, denkt an das Paradies, damit das gelingt. Er tut alles, nicht du. Wiederherstellung statt Strafe. Liebe statt Verurteilung, Frieden statt Unfrieden, das ist das, was Gott den Menschen in Jesus Christus anbietet. Shalom, der allumfassende Frieden in Jesus Christus, der in diese Welt kam. Ein zentraler Begriff. Und das ist so anders wie in allen Religionen. Ich denke gerade an die Lesung, dass der Apostel schreibt, er schämt sich nicht fürs Evangelium, dass ich manchmal Christen erlebe, die sich fast meinen, entschuldigen zu müssen dafür, dass bei ihnen der Glaube einfach daraus besteht, zu vertrauen und nichts zu tun. Erstmal nur zu vertrauen. Und nicht zu erzählen, wie ein junges Paar, das von mir getraut werden wollte, aus einer anderen Gemeinde, einer sehr engen russlanddeutschen Gemeinde, mir gleich bei der Frage nach dem Glauben, mir zu erzählen, dass sie kein Fernsehen gucken und dies und das nicht tun. Wenn ich sowas erlebe, kann ich in die Tischkante beißen, weil ich denke, was machen wir aus dem Evangelium? Wird aus dem Glauben, dem christlichen Glauben, nicht allzu schnell auch eine Religion? Ich bin nicht religiös. Bist du noch religiös? Meinst du noch, durch dein Tun und Lassen irgendetwas bewegen zu können? Dass du irgendwann vor Gott stehst und sozusagen Gott stolz auf dich ist, dass du so fromm warst? Fromm ist übrigens ein falsch verstandener Begriff. Im Alten Testament steht er auch für die Beziehung, für Authentizität, für Echtsein. Fromm im heutigen Sinn ist eher dieses gekünstelte Fromme, was man manchmal von manchen Christen erlebt. Wenn wir das verkünden, dass es Gnade von Gott gibt, dass ich wissen darf, dass ich das Heil habe, Heilsgewissheit, ich weiß, dass ich ja nicht sterbe, einmal im Himmel sein werde, das ist ein Affront für viele Menschen heute. Denn viele Menschen sind religiös, aber sie sind nicht alle gläubig. Sie haben nicht alle das Vertrauen, dass Gott alles getan hat, damit sie einmal gerettet werden. Die Prägungen, die dazu führen und vieles, vieles mehr. Ich denke, es ist vielfältig. Bei Männern merke ich oft, dass es schwerer ist, wie bei Frauen, sich wirklich beschenken zu lassen. Du bekommst nichts geschenkt. Du musst dir alles verdienen. Das ist die Prägung, die manchmal auch hindert, dass wir Gottes Geschenk ankommen. Dann kommen diese Jesus-Leute und sagen, alles falsch. Deine ganzen religiösen Bemühungen laufen ins Leere. Du wirst das Ziel verpassen, wenn du damit weitermachst. Es ist ein ganz wichtiger Gedanke. Und jetzt kommt ein wichtiger weiterer Gedanke, den wir auch im weiteren Verlauf des Römerbriefs uns noch anschauen werden. Gott ist auf der einen Seite gerecht im Sinne von Beziehung, dass er Beziehung möglich macht, weil er uns vergibt und zu uns kommt in Christus. Aber er ist auch im juristischen Sinne gerecht. Eigentlich hätten all die Menschen, die seinen Geboten nicht entsprechen, die Strafe verdient, zu sterben. Und wen lässt er sterben? Jesus, sein Sohn. Es wird also nicht einfach die Sünde, unsere Schuld, all das Falsche einfach vom Tisch gewischt, so nach dem Motto, ach, ist schon nicht so schlimm, wie wir das gern mal machen. Sondern Sünde bleibt Sünde. Versagen bleibt Versagen. Die Israeliten lernten das. Das kostet manchmal Blut. Das kostet manchmal Fürchterliches. Was für ein Unrecht geschieht in dieser Welt. Und es kostet oft Leben. Es kostet oft Existenzen. Es kostet oft und nicht selten auch, dass Blut fließt. Die Israeliten wussten das. Sie mussten opfern. Als Hinblick aus, als Ausrichtung auf Jesus, der das letztgültige Opfer sein würde, um auch die Sünde und alle Folgen von uns zu nehmen. Ja, und ich überlege immer wieder, ob man über Sünde nicht vielleicht ein bisschen anders sprechen könnte. Ach so, als Mangel an Optimierung. Junge Leute sind ja heute alle da hinterher und auch meine Generation, sich zu optimieren. Und wenn du dich nicht optimierst in Gottes Sinne, dann verpasst du das Ziel. Das ist alles so ein bisschen, finde ich, ich tue mich schwer damit. Ich erlebe Sünde. Ich schaue um mich und ich erlebe Sünde, schlimme Sünde. Und das soll alles nicht so schlimm sein. Stattdessen sprechen wir von Selbstoptimierung oder, naja. Unsere Sünde hat Jesus das Leben gekostet. Unsere Sünde hat zu diesem Moment geführt, wo Jesus am Kreuz hing und der Vater nicht mehr bei ihm sein konnte. Das Schlimmste für Gott, den Vater, das Schlimmste für seinen Sohn, getrennt zu sein. Alle sind schuldig geworden und haben keinen Anteil mehr an der Herrlichkeit Gottes. Da sind wir eigentlich drauf hingeschaffen, die Herrlichkeit Gottes. Sie verdanken es also allein seiner Gnade, dass sie vor Gott als gerecht angenommen werden. Er schenkt es ihnen aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Hier nochmal der Vers. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke, den ich nochmal zusammenfasse in diesen dicken Blättern. Niemand hat einen Grund, stolz auf seine religiösen Leistungen zu sein. Niemand. Niemand hat einen Grund. Das war das Problem der Schriftgelehrten, der Pharisäer. Und wie schnell ist das auch unser Problem, dass wir doch irgendwo hintenrum meinen, stolz zu sein darauf, was wir leisten und was wir darstellen. Aber dann ist das nicht mehr Glaube, sondern dann ist das Religion. Und der Apostel Paulus sagt uns, das ist nicht das, was dich rettet. Religion rettet dich nicht. Allein dieser Auftakt, wenn du Leuten sagst, wenn du über den Glauben sprichst und sagst, hey, ich bin nicht religiös, wie? Du gehst doch da in die Gemeinde oder bist doch Pastor hier, du bist nicht religiös. Ja, ich bin nicht religiös, weil Religion sich den Himmel verdienen will und ich bekomme ihn geschenkt. Wunderbar. Nochmal. Denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch allein aufgrund des Glaubens gerecht ist, unabhängig davon, ob er das Gesetz befolgt. Das Gesetz wird uns noch weiter begegnen in den Predigten über den Römerbrief. Und Paulus wiederholt das auch immer wieder. Und in diesem Fall nur ein kurzer Blick noch, und dann komme ich langsam wieder zu Luther. Er bringt in Kapitel 4 plötzlich den Abraham ins Spiel. Der kommt ja auch im Hebräerbrief uns als Vorbild des Glaubens entgegen. Und ihr seht schon oben die Sprechblase, der Abraham, der soll ein Vorbild des Glaubens sein, der zweimal seine Frau Sarah als seine Schwester ausgegeben hat, weil er Angst um sein Leben hatte. Und beinahe wäre sie deshalb im Bett des Pharao oder bei Abimelech gelandet. Der Abraham, der mit Hagar ein Kind zeugte, Ismael, und dann am Ende die beiden in die Wüste schicken will. Ismael, der Stammvater nach dem Koran und auch nach der jüdischen Überlieferung der Araber. Dieser Abraham, dieser Lügner und Versager, ja doch, genau der, weil es von ihm heißt, dass er fest davon überzeugt war, was Gott versprochen hat, das kann er auch halten. Deshalb rechnete Gott Abraham seinen Glauben als Gerechtigkeit an. Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass Gott sein Versprechen halten kann, den Detlef irgendwann mal in der Ewigkeit willkommen zu heißen. Obwohl der Detlef alles andere und oft nicht das Richtige dafür tut, um da mal anzukommen. Das ist der Glaube von Abraham. Ich selber schaff's nicht, aber ich vertraue darauf, dass Gott es schafft. Ich vertraue darauf, dass das, was mir Gott zusagt, geschehen wird. Es wird alles gut, trotz deines Unglaubens, trotz deiner Sünde, trotz deiner Fehler, trotz deines Zweifels, trotz Punkt, Punkt, Punkt. Es gibt eigentlich nichts, außer dass du diese Gnade wirklich zurückweist wieder und sagst, will ich nicht mehr glauben. Es gibt eigentlich nichts, was nicht so schlimm wäre, dass Gott es trotzdem dich immer noch errettet und dafür sorgt, dass du einmal ankommst. Gilt Abraham etwa aufgrund seiner eigenen Taten als gerecht, dann hätte er allen Grund, stolz zu sein. Aber vor Gott zählt das nicht. Römer 4, Vers 2, lest das nochmal. Wenn wir aufgrund unserer Taten vor Gott als gerecht dastehen würden, hätten wir doch Grund, uns zu rühmen, oder? Dann ist doch der Himmel nur noch Lohn. Nein, der Himmel ist absolutes Geschenk. Es ist absolutes Geschenk. Ja. Und das wird eine Frage sein, schon ein kleiner Ausblick, die uns später noch beschäftigt. Was ist denn dann noch wichtig, wenn Glaube allein reicht? Okay, ich glaube, dann ist also egal, wie ich lebe. Nur ein kleiner Ausblick. Nee, es ist nicht egal. Wir werden uns irgendwann auch mit dem Jakobusbrief mal auseinandersetzen, denn da wird es thematisiert, dass unsere Werke halt nicht einfach nur egal sind. Ist nicht Abraham, unser Stammvater, wegen seiner Taten von Gott für gerecht erklärt worden? Er legte seinen Sohn Isaak auf den Altar, um ihn als Opfer darzubringen. Ihr seht also, aufgrund seiner Taten wird der Mensch von Gott gerecht erklärt. Der Glaube allein genügt nicht. Hoppla. Wie lösen wir das? Wir lösen es, indem wir verstehen, gegen wen jeweils der Jakobus und der Paulus kämpft. Paulus kämpft gegen die Gesetzlichkeit. Jakobus kämpft gegen die Gesetzlosigkeit aus einem falsch verstandenen Verständnis von Gnade. Und wir werden später noch merken, dass das etwas Wichtiges ist. Denn wenn die Gnade mein Herz erreicht hat, wenn wir verstanden haben, dass wir allein aus Glauben gerettet werden, aber dann müssen wir doch eigentlich verstehen auch, nee, wir müssten nicht, dann passiert das einfach automatisch. Wenn Gott uns so zurecht liebt, dann ist die Antwort auf Liebe doch eigentlich nur Liebe, oder? Leben in der Gnade und in der Liebe Gottes, das bleibt niemals allein. Die Früchte der Liebe sind für Jakobus dann der Gehorsam. Bis dazu, dass ich in der Bibel vielleicht nicht immer alles verstehe, was er da von mir fordert. Aber ich sage trotzdem, okay, ich vertraue darauf, dass der Herr und Schöpfer weiß, was für mich gut ist. Und ich halte mich dran, auch wenn ich gerade vielleicht gerne was anderes machen würde. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir werden allein durch den Glauben gerettet. Aber ein Glaube an die Gnade und Liebe Gottes bleibt niemals allein. Ich habe gesagt, heute begegnet uns der Luther nochmal. Und ich finde das Bild so schön von Luther, der fröhliche Wechsel. Luther hat das versucht deutlich zu machen, indem er sagt, Christus nimmt meine Sünden, meine Angst und mein Versagen. Es ist genommen durch Christus. Und ich bekomme dafür seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit und seine Sohnschaft. Cool, wir haben vorhin gesungen von heilig. Willkommen, ihr lieben Heiligen. Wir brauchen keinen Papst, der uns heilig spricht. Wenn Christus glaubt als seinen Herrn und Heiland, der ist heilig, durch Christus geheiligt. Noch ein von Luther. Ich bei dem Römerbrief finde ich klasse, dass mir Luther so schön wieder begegnet. Der gute Baum, auch ein Bild. Zuletzt macht Gott den Menschen durch seine Gnade neu. Der Baum wird sozusagen gut. Danach bringt dieser Mensch ganz natürlich gute Werke hervor. Der gute Baum bringt gute Äpfel. Okay. Gute, fromme Werke machen nimmermehr einen guten, frommen Mann, sondern ein guter, frommer Mann macht gute, fromme Werke. Ihr Frauen, ihr dürft gerne Frau einsetzen. Gilt nämlich für egal welches Geschlecht. So rum geht's. Ich musste das kapieren, mit 34 Jahren erst. Was eine vertane Zeit. Mit Gott komme ich nicht ins Reine dadurch, dass ich endlich fromm lebe, sondern als der Anfang gemacht war, als ich verstanden habe, wie groß die Liebe Gottes ist, wie groß seine Vergebung, als ich verstanden habe, dass der Heilige Geist in mir wirkt, da fing die Veränderung an. Und sie wird wahrscheinlich bis zu meinem Lebensende brauchen und dann bin ich hoffentlich nicht, dann weiß ich, dass ich im Himmel ankomme. Was rede ich denn da? Noch ein, sündige tapfer, aber glaube noch tapferer. Luther halt, das ist einfach genial. Dieser Satz von Luther ist ganz schnell auch missverstanden worden. Er wollte sagen, egal wie sehr du dich bemühst, du wirst im Alltag immer wieder scheitern. Deshalb akzeptiere, dass du ein Sünder bist und bleibst. Aber vertrau darauf, dass Gottes Gnade immer noch größer ist als dein Versagen. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, danke. Danke, dass du uns deine Gnade schenkst. Herr Jesus, danke, dass du Mensch geworden bist, um uns diese Gnade Gottes, seine Liebe, seine Vergebung zu bringen. Wir dürfen leben, auch wenn wir nichts auf die Kette kriegen hier auf Erden. Wir werden einmal in der Ewigkeit bei unserem himmlischen Vater sein, bei unserem Schöpfer, auf dem wir ihn geschaffen sind, weil du es uns möglich machst, weil du uns da durchträgst. Wir stehen ohne alles einmal vor dir. Und wir werden dich loben, dich preisen, dich anbeten, weil du der bist, der uns versöhnt hat mit unserem Schöpfer. Durch dich haben wir einen himmlischen Vater. Danke dafür. Und so ist es. Amen.